Starten wir mit Gebet. Vater, wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist und dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und danke, dass dein Wort bleibt in Ewigkeit. Herr, du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Danke, dass wir dein Wort lieben. Danke, dass wir dich lieben, Jesus. Danke, dass wir hungern und dürsten nach deinem Wort, nach dem Wort der Gerechtigkeit, nach dem Wort der Wahrheit, nach dem Wort der Liebe. Danke, Jesus, dass du auch heute Morgen uns wieder satt machst mit frischem Brot aus im Himmel. Danke, dass du uns weiter formst. Danke, dass wir weiter lesen lernen dürfen. Danke, dass wir nicht stehen bleiben, wo wir sind, sondern dass wir uns verändern von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und danke auch heute Morgen, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, dass ein gepflügter Ackerboden den Samen empfängt, den du jetzt austeilst. Danke, dass wir begießen dürfen, den Samen, den wir schon empfangen haben. Und an anderer Stelle dürfen wir ernten, Herr. Dürfen wir sehen, wie der Glaube funktioniert und uns durchträgt durch jede Situation. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Halleluja. Wow. Wisst ihr eigentlich, dass ihr der Hammer seid? Wisst ihr, dass ihr Gottes größter, stärkster und bester Besitz ist hier auf Erden? Ist euch das manchmal bewusst? Nicht immer, gell? Wir beurteilen uns selbst, wir beurteilen andere, wir schauen in unser Leben, sagen nicht mein Haus, nicht mein Auto, nicht mein Boot. Aber das definiert dich nicht. Manche von euch gehen ja jetzt schon 10 Jahre mit mir und ich sehe, wie ihr euch verändert. Ich sehe, wie ihr wächst im Glauben. Ich sehe, wie ihr durch Situationen geht, wie ihr Überwinder werdet, wie das Wort Gottes in euch stärker und stärker wird. Und darum geht's, wisst ihr? Alles, was du hier siehst, die komplette Erde, das ganze Universum wird vergehen, sagt uns die Bibel ganz deutlich. Aber seine Worte bleiben in Ewigkeit. Wisst ihr, und der Samen, der in dir drin ist, das kann dir niemand mehr rauben. Man kann dir alles Äußerliche wegnehmen, aber das, was in dir drin ist, der Schatz, die Bibel nennt es den Schatz in irdenen Gefäßen, kann dir niemand mehr rauben. Das ist, was dein Leben wirklich ausmacht, wo du weißt, Gott ist größer als jeder Umstand. Wo du weißt, ich brauche mir keine Sorgen machen. Weder Corona noch irgendwas sonst wird sich meinem Hause nahen. Er hat seinen Engeln befohlen. Du gehst auf einem guten Weg. Amen. Du weißt, Gott ist der, der mich führt und leitet. Durch jede Situation durch. Durch jede Herausforderung, durch jeden Umstand. Amen. Und ich glaube, einige von euch haben schon einige Stürme hinter sich. In den letzten Jahren. Aber wenn ich euch anschaue, Dann sehe ich da erfahrene Seemänner. Amen. Ich sehe erfahrene Seefrauen. Andere sagen vielleicht, oh, paar alte, gammelige, tätowierte Seefahrer. Nee. Gott sieht Seefahrer, wenn ihr welche wärt, wo er sagt, wow, voller Erfahrung, voller Überwindung, voller Erfolg. Wisst ihr, Gottes Erfolg definiert sich anders wie der Erfolg in dieser Welt. In der Welt, da schauen wir immer auf Äußerlichkeiten. Wir achten darauf, meistens, was wir besitzen oder was für einen Status wir in dieser Welt haben. Wer unsere Freunde sind, haben wir Celebrities, haben wir irgendwelche Leute, die berühmt sind in unserem Leben. Oder werden wir durch irgendwas bewundert? Ja, musst du mal gucken, wenn einer einen Ferrari fährt oder einen Porsche. Und ja, mir gefällt das auch, find's gut. Ja, bin ich dagegen. Aber die sind dauernd mit dem Köpfchen links und rechts, weil sie gucken, seht ihr mich auch? Ja, sie definieren sich über ihr Auto. Und so kann man sich über Klamotten, über sein, ich habe viele Bodybuilder kennengelernt. Nicht einer war dabei, der Bodybuilding gemacht hat, einfach wegen Sport. Du hast immer die Geschichte, irgendwann kam es ans Licht, Mangel in der Kindheit, Mangel an Anerkennung. Da gibt's bestimmt auch Ausnahmen, wie überall, aber viele davon, vor allem in den Anfangsjahren, die haben gepumpt, damit der innerliche Schmerz nicht mehr sichtbar ist und durch die Muskeln, die außen sind. Und manche Christen, die sind auch so, die tragen Masken. Sie reden von Jesus, sie reden vom Glauben, aber wenn der Sturm kommt, dann kriegen sie Panik und Angst. Aber der Seefahrer, der trainiert ist, weiß, hey, Stürme sind cool, Stürme machen Spaß. Wann? Wenn du keine Angst mehr vor ihnen hast. Ja? Ich liebe so Filme, wo einer oben im Ausguck steht. So wie bei Captain Sparrow, weißt du, so ein altes Schlachtschiff, so. Und yeah, und der Wind kommt und der Sturm. Wo ich noch früher bei den Rocker war, wenn als Gewitter war, sind wir hoch in die Weinberge und haben Odin angeschrien. Odin! So, wir haben uns für die starken Germanen gefühlt. Aber ich fand es cool, ja. Ja, wenn jetzt ein Blitz runterkommt, wird's heiß. Aber das hat keiner zugegeben. Aber wir fanden das cool. Ich fand das cool. Ich habe das irgendwann aufgegeben. Brauche ich heute auch nicht mehr. Aber damals, wenn so ein Sturm war, das war cool. Ja, das war richtig. Versteht ihr? Und heute habe ich keine Angst mehr vor Stürmen. Warum? Weil ich weiß, dass der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Wo das Wort Gottes in mir trägt, wo das seine Kraft hat. Amen. Heute möchte ich mit euch in den Hebräerbrief rein. Und der Hebräerbrief ist einer der inhaltsvollsten Briefe in der Bibel. Wenn du ein Glas Wasser hast, bei manchen Briefen ist das ein dicker Saft. Da ist ein dicker Fruchtsaft, da ist ganz viel Inhalt drin. Und über jeden einzelnen Vers könnte man Stunden predigen, was Paulus da alles reingepackt hat. Und ihr müsst verstehen, dass der Hebräerbrief direkt an die Juden geschrieben ist. Und wir sind ja keine Juden. Vieles, was da steht, ist für uns und manches verstehen wir im Zusammenhang nicht, weil wir die Vorgeschichte nicht haben. Ja? Und das Problem aber in der Christenheit ist, dass viele Christen vor allem ans Neue Testament rangehen, wie wenn sie ein Jude wären. Ihr wisst ja, das Gesetz war nie für die Gentiles, für die Heiden, sondern das Gesetz, der alte Bund war für wen? Alleine, für die Juden. So, und das müssen wir verstehen. Und es ist wie wenn du aus der DDR in den Westen kommst, dann vergleichst du alles. Ja, die machen das so, die machen das so, die machen das so. Und es ist ganz schwer dann im Westen sich zurechtzufinden, weil du geprägt bist von wo? Von der DDR. Und du vergleichst. Und den Fehler machen die meisten Christen. Sie versuchen mit dem Alten, wo sie herkommen, sie kennen Gott als einen strafenden Gott, als sofort kleine Sünden bestraft der Herr sofort und so. Das hat aber mit dir als neue Schöpfung, wenn du dein Leben Jesus gibst, hat es gar nichts zu tun. Denn du warst nie in der DDR, du bist hineingeboren in den Westen. Du kennst das gar nicht. Und wenn du, so wie bei Barbara und mir, wo wir die 3 Jahre in Amerika waren, wir haben einfach gesagt, ab heute sind wir Amerikaner. Wir haben deutsche Prägungen, aber ab heute sind wir Amerikaner. Wir haben gesagt, ab heute nehmen wir die Regeln an. Bei den Amerikanern steht die Ampel drüben auf der anderen Seite von der Kreuzung, nicht hier. Das ist komisch am Anfang, haben wir gesagt, es ist halt so. Dann gibt's kein rechts vor links. Wer zuerst kommt, fährt zuerst. Das ist halt so. Wir haben nicht Deutschland mit nach Amerika gebracht und haben nicht versucht, die Amerikaner zu überzeugen, dass es bei uns besser ist. Weil wir haben gesagt, Amerika ist so, wie es ist, wir akzeptieren das, bumm. Und das sollten die meisten Christen tun. Und ich glaube, über 90% scheitert da. Sie kommen mit alttestamentlichem Denken, kommen sie in den neuen Bund. Aber beides ist nicht kompatibel. Genauso wenig, wie du nach Amerika kannst und sagen, so, jetzt zeige ich euch Amerikaner mal, wie die German Autobahn ist. Ich zeige euch mal, wie man fährt. Ich zeige euch mal, wie bei uns alles viel besser ist wie bei euch. Wird das funktionieren? Es wird in die Hose gehen. Und wisst ihr, mit alttestamentlichem Denken, da funktioniert es im neuen Bund nicht. Wir leben im Kommunikationszeitalter, sagt man so schön. Wisst ihr, und heute redet jeder. Wir haben Handys, wir haben Internet, wir haben alles. Ständig sind die Leute am Reden. Und was in dieser Zeit bis heute verloren gegangen ist, ist der Sinn und der Wert und vor allem die Verantwortung über Worte. Die Bibel sagt, jeder Mensch muss für jedes Wort, was er geredet hat, Rechenschaft abgeben bei Gott am Tag des Gerichts. Für uns bedeutet das heute gar nichts mehr. Wisst ihr, Leute vor 100 Jahren noch, nicht allzu lange her, die wussten, wenn ich über den Baron, den Fürst, den König oder den Kaiser lästere, was kostet dich das? Kopf ab. Die wussten, ich muss volle Verantwortung übernehmen über meine Worte. Da gab's nichts mit Kritik. Heute ist jeder ein Politikexperte, heute ist jeder ein Familienexperte, vor allem die keine Kinder haben. Und vieles, vieles mehr. Und die Leute reden und reden und reden und sie verstehen nicht mehr den Wert und die Verantwortung ihrer Worte. Richtig? Dann gibt es Gerichtsurteile, man darf zu Polizisten Bulle sagen, das ist nicht mehr strafbar. Die Leute denken, ja, dann ist ja alles, ich kann sagen, was ich will. Aber Gott macht Verantwortung. Ich habe neulich zu Barbara gesagt, stell dir mal vor, alle unsere Worte haben Macht und Vollmacht, sagt die Bibel. Dir geschehe nach den Worten deines Mundes. Jetzt gibt's da Schauspieler und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Schauspielerei aus der Hölle ist, obwohl ich auch gern Filme schaue. Aber ihr müsst es richtig verstehen. Sie reden dort Dinge, die absolut böse sind in den meisten Filmen. Und es bleibt nicht ohne Wirkung für sie persönlich. Manche Schauspieler spielen den Krebskranken und denken, das bleibt ohne Wirkung, weil sie ja nur ein Spiel spielen. Könnt ihr mir folgen soweit? Aber diese Worte haben Macht und später bekommen sie Krebs und sie wundern sich, warum. Und weil das alles so ist, haben wir auch das Verständnis für das Wort Gottes verloren in unserer heutigen Zeit. Die Bibel ist doch von Menschen geschrieben. Ach ja, was hatte Gott gesagt? Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen und so weiter und so fort. Die Menschen verstehen nicht mehr, dass das, was Gott sagt, ein für allemal in Ewigkeit bindend ist. Sie verstehen nicht, dass Gott niemals sagen wird, ich habe mich geirrt. Gott wird niemals sagen, oh, mein blödes Geschwätz von gestern. Ich hatte mal einen Chef, bei dem habe ich was reklamiert, sagt er, was interessiert mich mein blödes Geschwätz von gestern? Dachte ich, na super, auf was soll ich mich jetzt verlassen? Da bist du verlassen. Das Wort Gottes ist eine Konstante, die in Ewigkeit bleibt. Aus der Sicht der Ewigkeit, wenn du back to the future könntest, weißt du, so aus der Zukunft auch nochmal zurück zum heutigen Tag, und du würdest sagen, Gott, was hast du damals da gesagt? Wird Gott sagen, ja, da stehe ich dazu. Für uns schwierig. Wenn ich am Samstag umziehe und frage jetzt, wer hilft mir, strecken, wenn es gut läuft, die Hälfte. Am Samstag sind vielleicht 2 oder 3 da. Die anderen haben Bauchweh im großen Zeh, die Oma ist zum 3. Mal gestorben. Richtig, ja, so sind Menschen. Aber Gott muss zu seinem Wort stehen. Wäre das nicht so, wäre er als Gott völlig unbrauchbar. Denn er ist der letzte Richter, der letzte, der Wahrheit sein muss, der nicht lügen darf, der nicht verdrehen darf, der nicht das Krumme gerade sein lassen kann. Und das ist so interessant, was Paulus hier den Hebräern schreibt. Viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Ich höre so oft von Christen, Thomas, wie hörst denn du die Stimme Gottes? Ja, das lernst du über die Zeit. Je mehr du den Weg gehst mit Gott, lernst du das. Und dann sagen sie, ja, ich habe noch nie was von Gott gehört. Aber der Teufel hat mir gesagt, ich sterbe bald. Dann sag ich, ach, dem Teufel hörst du zu, den kennst du gut, aber Gott hörst du nicht. Das ist unfassbar. Gott redet, Gott ist kein stummer Götze aus Holz und Stein oder Marmor oder Metall oder egal was. Gott ist ein redender Gott. Hier steht es, viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott. Und Gott spricht immer auf verschiedene Weisen. 99% spricht er zu mir direkt in mein Innerstes. Da höre ich keine Stimme. Ich weiß, das ist nicht gut. Ich spüre tief in mir drin, das ist jetzt nicht dran, das passt jetzt nicht. Und seltenst spricht Gott direkt mit einer Stimme, habe ich auch schon gehört. Aber das ist eher die Ausnahme. Der Geist Gottes möchte uns leiten aus unserem tiefsten Innern heraus. Ja? Und hier sehen wir, es spricht zu den Juden, nochmal, dass ihr es richtig versteht, aber alles gilt auch für uns. Vor Zeiten hat Gott auf verschiedene Weise geredet zu den Juden. Welche 3 konnten die Stimme Gottes hören? Mit wem hat Gott kommuniziert im alten Bund? Wer weiß es noch? Propheten. Könige, Priester und Propheten. Die 3 wurden von Gott auserwählt, gesalbt, wobei die Priester die Levitenkaste waren. Es war ein einziger Stamm. Durch Geburtsrecht wurdest du hineingeboren. Du konntest nicht sagen, oh, ich habe mich heute entschieden, im Arbeitsamt ist die Stelle für Priester frei. Das geht nicht. Okay? Und nur die 3 haben Gottes Stimme gehört oder Gottes Anweisungen empfangen. So, und jetzt haben wir schon wieder ein Problem im neuen Bund, obwohl wir kein Problem haben. Wir kommen mit unserer DDR-Gesinnung und das gegen niemanden, der aus der DDR ist. Bitte mir nicht wieder irgendwas unterstellen, okay? Ich möchte nur, damit ihr es versteht. Der kommt mit seinem Denken, Priester, Propheten und Könige. Bin ich alles 3 nicht, obwohl es im Wort steht, dass du das bist. Und jetzt suchen sie wieder Menschen und wollen sich von Menschen oder von der Konferenz oder vom Propheten XY, wollen sich abhängig machen und sagen, Bruder, hast du ein Wort für mich? Und die weisesten Propheten von allen haben immer dasselbe Wort vom Herrn. Lies die Bibel. Das wollen die meisten aber nicht. Weißt du? Und das alles hat nichts damit zu tun, was im neuen Bund stattfindet. Weil im neuen Bund Gott ganz anders redet und ganz anders führt und leitet. Die einzigsten, die Gott im alten Bund permanent gebraucht hat, waren welche? Die, die gehorsam waren. Tun. Der Punkt und der Kern im alten Bund war einzig und allein tun. Du musstest Gott nicht lieben, du musstest ihn nicht gut finden, du musstest nur tun, was er sagt. Punkt. Das war eine Fanbeziehung, ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, wenn man so will. Im neuen Bund bist du Sohn geworden. Und Sohn sein heißt, alles gehört mir. Es ist mein Erbe. Ich muss mich für nichts mehr anstrengen. Warum? Weil ich Sohn von wem bin? Vom Vater. Seid aber still geworden. Und das Schlimme ist, in der Christenheit seit 2000 Jahren ist immer noch das Leistungsdenken drin vom alten Bund. Und wenn du das alte Programm drauf hast, die alte Software, kannst du die neue nicht empfangen, weil es funktioniert nicht. Das nennt die Bibel ganz klar, wenn du Knechtsgesinnung hast, kannst du nicht dein Sohn sein. Ein Sohn wird niemals dem Vater die Pantoffel bringen müssen, er darf sie. Ein Knecht darf sich nicht überlegen, will ich nicht, er muss. Versteht ihr? Und ich merke immer wieder, wie der Heilige Geist immer wieder diesen Fokus führt. Auch Leute, ich predige nicht nur für euch, sondern auch für die, die im Internet zuhören. Und das sind unfassbar viele Menschen gebunden in Religion. Wenn Menschen zu dir kommen und sagen, hey Bruder, ich habe noch das und das Problem, was sagst du ihnen? Bete 10 Vater unser. Pilger nach Canossan wieder zurück. Rutsche auf deinen Knien 3-mal um den Kölner Dom. Ist es das, was die Bibel sagt? Die Strafe liegt auf wem? Auf ihm, auf das wir Frieden haben. Wann? Immer. Und das ist der Kern vom neuen Bund. Das ist der Kern. Und der Kern im neuen Bund ist, wir tun alles aus Liebe. Jesus hat gesagt, liebst du mich, hältst du meine Gebote. Ich habe es euch schon oft gepredigt und ich werde nicht müde. Jesus redet zu mir ganz direkt, hörbare Stimme. Diesmal sagt der Thomas, liebst du mich, hältst du meine Gebote? Boah, bin ich klein geworden. Ich bin in meinem Stuhl versunken, habe gedacht, oh Mann, ich weiß, ich halte nicht alle Gebote. Jetzt sei nicht so, oh, muss man auch noch draufdrücke. Kennt ihr das? Hör ich das zweite Mal. Thomas, liebst du mich, hältst du meine Gebote? Ich denk so, oh, der hört da gar nicht auf. Ey. Alter Vater, ich bin ja schon ganz am Boden, hör da auf zu drücken. Ich war voll Religion, voller Leistungsdenken. Dann redet Jesus das dritte Mal zu mir, aber die Stimme war diesmal ganz anders. Die war total sanft und liebevoll. Und er sprach ganz langsam für mich, weil ich habe es nicht kapiert. Thomas, liebst du mich? Hältst du meine Gebote? Und ich sagte, Herr, was willst du mir sagen? Und auf einmal macht es Klick. Mein ganzer Fokus all die Jahrzehnte davor war, Gebote halten, Gebote halten, Gebote halten. Kann ich vorweisen, ich habe alle Gebote gehalten, heißt es, ich liebe den Herrn. Oh, bin ich toll. Das ist, wie Petrus drauf war. Herr, ich bin so toll. Ich bin so stolz auf meine Demut. Ich werde für dich sterben. Und als ich verstanden habe, ich brauche mich nicht mehr ums Gebote halten kümmern, weil wenn ich Jesus liebe, halte ich sie automatisch. Weil ich kann niemanden verletzen, den ich liebe. Richtig? Wenn ich meine Frau liebe, wenn du deinen Mann liebst, wirst du nicht fremdgehen. Warum? Weil du nicht wehtun willst. Richtig? Wenn du deinen Chef liebst, wirst du ihn bestehlen? Nein, du kriegst es nicht übers Herz. Du nimmst nicht mal ein Blatt Papier vom Kopierer mit, ohne zu fragen. Das liebt Gott. Der neue Bund ist lieben, nicht mehr tun. Aber die Frucht aus der Liebe ist das Tun. Das ist so einfach. Wisst ihr, und es hat 2000 Jahre gebraucht mit allen möglichen religiösen Pastoren, Leitern und Lehrern, die den Leuten immer gesagt haben, Gott zieht die kleinen Sünden sofort. Bruder, du musst und so weiter. Furchtbar. Was macht es mit dir? Es macht dich kaputt. Es reißt dich raus. Wie willst du einen Gott verstehen, der dir eine Ohrfeige gibt und dann sagt er, komm, nimm mich in den Arm. Ich habe gesagt, du sollst mich namen. Das geht doch nicht. Entweder oder. Amen. Und jetzt kommt so ein totaler Liebesvers, Vers 2. Jetzt aber, sag mal jetzt aber. Am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Ist das nicht der Hammer? Das gilt für dich und für mich. Jesus redet jeden Tag zu dir. Durch seinen Geist, durch sein Wort, durch Menschen. Er ist ein redender Gott, nicht ein stummer Gott. Wenn du nichts hörst, stimmt nicht etwas nicht mit Gott, sondern bei dir stimmt was nicht. Und es darf sich ändern. Du darfst hören. Gott interessiert sich für dein ganzes Leben. Früher habe ich gedacht, man darf nur große Sachen fragen. Herr, wo soll ich hinziehen? Was soll ich arbeiten? Aber für einen Parkplatz bete ich nicht. Das ist Blasphemie. Da gab's auch noch, du findest immer Religiöse, die das bestätigen. Das ist Blasphemie, Bruder, das ist Gotteslästerung, wenn du um einen Parkplatz bittest. Heute mache ich das für mein Leben gern, weil ich immer einen kriege. Egal in welcher Großstadt. Ich muss nicht 50 Mal drehen. Ich sage, Herr, danke für den einen Parkplatz. Halleluja, da ist er. Schwupp. Und der Typ sitzt so lange im Auto, bis ich ums Eck komme. Dann spielt er noch am Handy oder macht irgendwas und dann fährt er raus. Direkt von mir. Amen. Jesus hat gesagt, wenn ihr, und da meinte er noch die Ungläubigen, die Verlorenen, wenn ihr, die ihr böse seid, uns nennt er ja nicht mehr böse. Schon richtig lesen. Wenn ihr, die ihr böse seid, sagt er das den Ungläubigen, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mal mehr? Sag mal, wie viel mal mehr? Der Vater dir. Amen. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Ist das nicht der Hammer? Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Wer ist der bestimmte Erbe von Gott über alle Dinge? Wir. Wir sind die Söhne Gottes. Wir sind von Gott bestimmt, alle Dinge zu erben. Zeig mir mal Christen, die das verstanden haben. Bruder, mir geht's nicht gut. Thomas, mir geht's heute gar nicht gut. Ich gehe morgen zum Psychiater. Ja, der wird dir auch nicht helfen. Fang an, umzudenken. Hier ist das Schlachtfeld, nicht da draußen, hier in deinem Kopf. Anfangen, umdenken, wer du bist. Leute, das ist ein langer Prozess. Bei mir war es vielleicht der längste. Ich kann euch das heute alles predigen, weil ich die Tränen geweint habe in diesen Prozessen. Amen. Aber die Bibel sagt, wer mit Tränen zählt, wird mit Freude ernten. Wir wollen aber immer alle Freude ernten, aber keine Träne sehen. So funktioniert die Welt nicht. Alles kommt in Samenform. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Durch wen? Durch Christus. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Mann, viele Christen sagen, oh, ich hätte so gern gelebt, wo Jesus auf der Welt war. Ich hätte ihn auch mal gerne live erlebt. Aber das Blöde wäre gewesen, Jesus war immer nur an einem Ort. Und Millionen von Menschen konnten ihn nicht sehen oder hatten was von ihm. Immer nur eine kleine Gruppe. Heute haben wir den Heiligen Geist, der in uns lebt. Er ist 24 Stunden, 24/7 ist er bei dir. Das ist viel besser, als Jesus zu sehen. Aber die Bibel sagt, wenn du Jesus gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Und ich finde es so interessant, wie manche Jesus angeschaut haben und gesagt, ach der Schreiner aus Nazareth, schafft doch bei Ikea, soll da Gutes kommen. Stimmt's? Und andere sagten, hey, ich kenne den Typ nicht, aber als der mit mir sprach, mein Herz hat gebrannt. Und viele wollen Gott sehen, die sagen, fragen dauernd, wie sieht Gott aus? Guck dir Jesus an. Er ist das vollkommene Abbild. Das heißt, ohne irgendeinen Mangel, ohne irgendeinen Fleck, einen Runzel, irgendwas. Wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater. Kennst du Jesus, kennst du den Vater. Und jetzt kommt wieder das Problem der Religiösen. Wenn du den Religiösen auf die Finger schaust, die hatten ein Bild von Gott. Die waren im alten Bund. Leistung, Leistung, Leistung. Was braucht man nicht? Wer weiß es noch bei Leistung? Schon vergessen? Liebe. Bei Leistung brauchst du keine Liebe. Richtig? Wenn du heutzutage einen Job hast und wo arbeitest, verlangt dein Chef nicht, dass du ihn liebst. Du musst 8 Stunden arbeiten. Richtig? Und sie trafen auf Jesus. Sie trafen auf Gott. Sie hatten Kontakt mit Jesus und sie erkannten ihn nicht. Ganz im Gegenteil. Der ging ihnen mächtig auf den Wecker. Der ging ihnen voll gegen den Strich. Er redete mit Prostituierte, die sie nur nachts besuchten, wo es keiner sah. Aber tagsüber haben sie verachtet. Sie bestohlen die Armen. Sie nahmen den Witwen noch den letzten Groschen weg und haben gesagt, Halleluja, geht's uns gut. Sie waren Lügner und Heuchler, das hat Jesus ganz klar von ihnen gesagt. Weil Religion macht blind. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich hasse Religion in jeder Form. Sobald ein Du musst irgendwo steht, renn weg. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, nicht du musst es vollbringen. Nicht 10% habe ich, 90 du. Jesus hat gesagt, 100% ist vollbracht. Leute, wenn das da draußen gepredigt werden würde, an allen Orten und Ecken, die Leute würden uns die Bude einrennen, den Christen. Aber anstatt die Leute an die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, guck, es ist vollbracht, sagen sie, nee, 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 nee. Das ist viel zu einfach. Nee, 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 nee. Du musst, du musst, du musst. Und das ist nicht die Wahrheit. Sonst ist das Evangelium nicht mehr Evangelium, dann ist es verwässert. Amen. Gott liebt dich so sehr, dass er wusste, keiner wird jemals das Gesetz erfüllen. Nicht einer. Menschen. Christus hat es erfüllt für uns, dass wir frei sind. Ist das nicht der Hammer? Er ist das Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft, lies genau, was hier steht, durch die Kraft seines Wortes trägt er was? Das ganze Universum. Ich amüsiere mich immer über die Forscher. Alles ist ja Millionen Jahre alt und Gott hat so viel Sinn für Humor in der Schöpfung. Die Wissenschaft kann nicht erklären, warum die Planeten im Nichts hängen und nicht runterfallen. Ich finde es so witzig, weil Gott es durch sein Wort gesagt hat und dann stehen sie da. Warum fallen die nicht runter? Man weiß, bei jeder Explosion fliegen alle Trümmerteile mit derselben Geschwindigkeit weg. Und die drehen sich alle um dieselbe Achse. Es gibt paar Planeten, die drehen sich andersrum. Und ihre Urknalltheorie ist damit völlig außer Kraft gesetzt, weil es keinen Sinn macht. Ja, das ist wie wenn ich sage, da ist eine Explosion, bumm, dann fliegt das weg. Da kann aber nichts hinfliegen. Das ist, macht keinen Sinn. Und ich amüsiere mich so über so Gottes Geheimnisse in der Schöpfung, wo sie etwas erklären und kommen doch nicht weiter, weil es alles Sackgassen sind. Der Urknall hat ja stattgefunden, aber nicht, wie sie es erklären. Gott sprach und es wurde. Du kannst zum Kindergartenkind gehen und sagen, möchtest du ein Eis? Oh ja, ich zahle das dir. Ja. Gehen wir jetzt? Ja, streck mal deine Hand aus. Und jetzt musst du nur fest drauf gucken und dann kommt da eine Eiskugel. Weißt du, was das Kind im Kindergarten zu dir sagt? Was sind Sie für einer? Verarschen kann ich mich selber. Gehen wir jetzt ein Eis kaufen oder nicht? Aber Leute, die studiert haben und an Unis reden und große Namen haben, sagen, es hat Bumm gemacht aus dem Nichts. Bumm. Und dann war da alles. Und der Lurch hat sich dann überlegt, im Wasser ist mir zu nass, ich gehe an Land. Unfassbar. Es gibt Bäume, deren Früchte nur fruchtbar werden, wenn sie durch den Magen von Vögeln oder von Eichhörnchen sind und anderes Getier. Woher weiß der Baum, dass es Eichhörnchen gibt? Ich weiß woher. Der hat die Bildzeitung am Sonntag gelesen. Da stand das drin. Das können die alle nicht erklären. Ja, das ist eine Symbiose in der Natur. Die haben sich gefunden und haben sich entschieden. Weißt du, wenn du da logisch drüber nachdenkst, da kannst du nur lachen und den Kopf schütteln. Aber das wird überall gelehrt in den Schulbüchern. Und die Kinder glauben das. In den 60er Jahren hat eine Frau geklagt in Amerika, dass die Bibeln aus den Schulen kommen. Bis dahin war Amerika eines der sichersten Länder der Welt. Ich weiß die Jahreszahl nicht mehr. Ich glaube 62 oder wann das war. Dann ist die bis vors oberste Gericht und hat Recht bekommen. Dann wurden die Bibeln und die Kreuze und der Religionsunterricht aus allen amerikanischen Schulen verbannt. Wisst ihr, was dann kam? Danach ging die Kriminalitätsrate um ein paar 100% hoch. Und heute ist der größte Dienst unter den Evangelikalen ist wo? In den Gefängnissen. Und da hat ein weiser Mann gesagt, hätten sie die Bibel nicht aus den Schulen entfernt, müssten sie sie heute nicht in die Gefängnisse tragen. Jeffrey Dahmer, kennt ihr den Namen noch? Massenmörder und Kannibale. Hunderte von Menschen getötet, man weiß die Zahl nicht. Der hat sich im Gefängnis bekehrt. Und er hat gesagt, ich habe gelernt im Schulunterricht, es gibt keinen Gott. Und weil ich gedacht habe, es gibt keinen Gott, kann jeder tun, was er will. Und dann war das für mich klar, ich kann umbringen, wen ich will. Und dann hat jemand ihm eine Bibel gebracht und hat ihm von Jesus erzählt, hat er sich bekehrt. Ich merke, mein Verstand kommt da an eine Grenze, gell? Deiner auch. Du denkst so, wie kann das sein? Warum, ne? Ich weiß, das ist, hat mit uns, Paulus war genauso. Und doch hat er zu Gott gefunden. Ist nicht unser Recht zu bestimmen, wer zu Gott findet und wer nicht. Aber er hat gesagt, hätte ich gewusst, dass es einen Gott gibt, hätte ich die Dinge niemals getan. Merkt ihr das, wie das zusammenläuft? Ich möchte diese Frau am jüngsten Gericht nicht sein, wo Millionen von Menschen wegen ihr verloren sind, weil sie dachte, die Bibel muss raus aus den Schulen. Interessant, gell? Durch seine Kraft, durch die Kraft seines Wortes, überlegt ihr gut, was hier steht, hält er das ganze Universum zusammen. Und du zweifelst an seinem Wort, an seinen Zusagen, an seinen Verheißungen. Amen. Kennt ihr noch den Unterschied zwischen Gottfakten und Verheißungen? Gottfakten sind, dass Gesundheit dir gehört, dass Gott dich versorgt, dass du Essen und Trinken und alles hast. Das sind Gottfakten, da brauchen wir Christen nie wieder dafür bieten. Ja, aber wir beten noch im Vater, unser täglich Brot gib uns heute. Das hat Jesus den Jüngern gegeben, die waren noch nicht wiedergeboren. Versteht ihr den Zusammenhang langsam? Wenn du vom Knecht zum Sohn geworden bist, stell dir vor, der Herr Porsche oder der Herr Siemens oder irgendjemand, der adoptiert dich und besser als adoptiert ist hineingeboren, das bist du. Und er sagt, hey, ich adoptiere dich, ab heute bist du meiner. Kennt ihr Ben Hur, wo er auf dem Sklavenschiff ist bei den Römern und versklavt ist mit vielen anderen und dann kommt die Schlacht und das Schiff geht unter von dem Anführer, von dem römischen General und er lässt ihn losmachen von den Ketten, warum auch immer. Und die beiden landen, stranden auf einem Stück Holz und der General dachte, er hat die Schlacht verloren, wollte sich umbringen. Und der Sklave hat ihn gerettet. Er wurde ja durch Verrat verkauft und kam dann in die Galeere. Aber Gott hat einen anderen Plan. Und dann kommen andere römische Schiffe und finden die beiden auf einem Stück Holz und die sagen, General, wir haben die Schlacht gewonnen. Und er ist völlig perplex, weil er dachte, die haben verloren. Dann nimmt er seinen Siegelring, gibt den dem Sklaven und sagt, ab heute bist du mein Sohn. Und er kommt zurück nach Rom zu denen, die ihn verraten haben und verkauft haben. So musst du dir das vorstellen. Genau dasselbe ist mit dir. Der Vater gibt dir den Siegelring und sagt, mein Sohn bist du. Ab dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst, bist du ein Bruder geworden. Und du kommst zu denen zurück, die dich verraten und verkauft haben. Und sie sehen deine Macht, deine Vollmacht und deine Autorität. Alles, was mein ist, ist dein, sagt der Vater. Glaubt ihr noch? Habt ihr noch Versorgungsängste? Habt ihr noch Kämpfe, wenn ihr krank seid? Das gehört euch alles. Ihr müsst euer Denken ändern. Die Krankheit geht dann, wenn ihr anders darüber denkt. Wenn ihr denkt, die Krankheit gehört zu meinem Leben, wird sie nicht gehen. Heilung ist so einfach, wenn Glauben da ist. Und ich möchte da niemand beleidigen oder jetzt irgendwo in eine Ecke stellen, so Edge Badge, du kannst es nicht. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Sondern die Wahrheit macht frei. Amen. Viele Heilungsprediger, die man kennt, die Hantos, für die ersten 9 Todkranken, wo die gebetet haben, sind alle 9 gestorben. Das ist eine Erfolgsgeschichte, oder? Aber die haben eines gemacht, die haben nicht aufgegeben. Und da kam der 10. und dann funktionierte es. Und der 11. und der 12. Und die haben, weiß nicht wie viele Leute, die von den Toten auferweckt haben. Die haben nicht aufgegeben. Die haben gesagt, okay, hat heute nicht funktioniert, ich kann es nicht erklären, aber dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Und das unterscheidet in der Christenheit den Erfolgreichen vom Nicht-Erfolgreichen. Nur die Leute verstehen es nicht, die sagen, ja der Thomas, wenn der für die Kranken betet, ich nehme jetzt mich, damit sich niemand angegriffen fühlt, dann funktioniert es, weil der hat die super-duper-über-mega-Hammersalbung. Die habe ich ja nicht, ich bin ja nur Schaf. In meiner Bibel steht aber, vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Dann bin ich weder über dir, noch besser wie du, noch irgendwas, sondern unser einzigster Unterschied ist, wir haben anders unseren Glauben trainiert. Das ist wie im Fitnessstudio. Ich sag's euch so oft, wenn wir uns zusammen anmelden, du sitzt immer an der Theke und trinkst ein Weizenbier und ich bin drin im Pump, dann verändern wir uns beide über die Jahre. Du wirst schwanger und ich passe nicht mehr durch den Türrahmen. Richtig? Aber wir können jeden erzählen und das stimmt, das ist wahr. Wir haben uns beide im Fitnessstudio angemeldet vor 2 Jahren. Das ist nicht gelogen. Wir gehen beide jeden Tag 2 Stunden ins Fitnessstudio, sogar miteinander. Ist auch nicht gelogen. Richtig? Du kannst jedem erzählen, oh, ich sitze schon 20 Jahre in der Gemeinde. Ja, außer Stuhlwärmen ist nicht viel. Oder du sagst, hey, ich trainiere hier. Ich nehme ernst, was ich höre. Ich schreibe mit, ich lese es daheim nochmal nach. Ich ziehe mir die Predigt nochmal rein. Und nochmal und nochmal und nochmal. Bis es Klick macht. Amen. Mein Durchbruch im Glauben war, wo ich 2 Jahre im Außendienst war. Ich bin jeden Tag 500 Kilometer durch Deutschland gefahren. Durchschnittlich. Jeden Tag. Stunden auf der Autobahn. Ich habe manche Predigt, habe ich an einem Tag 3-mal durchgehört. Da habe ich gedacht, sag mal, heute Morgen um 9 hat doch der das noch nicht gesagt. Mittags um 2. Hä? Das glaubst du nicht. Du kannst es 10-mal anhören, denkst, das hat er doch vorhin nicht gesagt. Doch, weil dein Kopf ist irgendwann voll. Du musst das Zeug kauen. Kauen, die meisten wollen Pudding, Pudding, Pudding. Das ist lecker und geht schnell. Aber Pudding nichts gut für dich. Pudding macht Aua, wenn zu viel. Ja? Du musst den Steak essen und zum Steak essen musst du kauen. Du kannst auch sagen, den Steak schlinge ich auf einmal runter, habe ich es hinter mir. Und dann, Hilfe, ich ersticke. Ja? Ja, du musst kauen. Und dann, manche, die das so machen, sagen dann, ja, das ist mir alles zu schwer beim Thomas. Der predigt so schwere Dinge sonntags, da komme ich nicht mit. Ja, du musst kauen, nicht hier, zu Hause. Du musst hier mitnehmen und dann zu Hause kauen. Amen. Wenn ich Fitnesstrainer wäre, kann ich hier auch ein Seminar halten und sagen, du musst so und so und so und so trainieren. Und du gehst raus, sagst, jetzt bin ich aber fit geworden. Nee, du musst zu Hause das anwenden. Du kannst nicht sagen, ich hab's hier im Kopf. Du musst trainieren. Hören ist eine Sache, tun eine andere. Aber ohne Hören kannst du nicht tun. Deswegen sagt die Bibel, Glaube ohne Werke ist tot. Aber unser Glaube ist lebendig, oder? Amen. Bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Er trägt das ganze Universum durch sein Wort. Und hier ist das Problem mit vielen Christen. Sie nehmen nicht ernst, was Gott gesagt hat. Gottes Worte, seine Aussagen sind für die meisten nur eine unter vielen. Buddha sagt, Mohammed sagt, meine Schwiegermutter sagt. Ja, du musst rausfinden, wer sagt die Wahrheit. Was ist echt? Amen. Ich habe euch das erzählt, wo sie mit Studenten einen Unfall gefaked haben an einer Kreuzung. Die haben die Studenten, 10 Studenten, an eine Kreuzung gelockt und haben, das waren so, wo so Verkehr und so Sachstudieren, und haben denen gesagt, wie könnte man den Verkehr hier so machen, damit die Kreuzung entlastet wird. Und dann haben sie einen Unfall gemacht mit 2 Standmännern. Das wussten die 10 aber nicht. Ich fand es super interessant. Dann kam die Polizei und die dachten, es ist alles echt. Dann haben sie denen ihre Zeugenaussagen aufgenommen. Ich wollte es nicht glauben, als ich es sah. Die haben gefragt, ja, wer ist denn gefahren? Ja, der und der. Nee, oder war es der? Und dann haben sie die Autos schon weg. Ja, das Auto, wo aufgefahren ist, was hat denn das für eine Farbe? Grün, blau, gelb, alle Farben. Das gibt's doch jetzt nicht. Dann war das ein Mann oder eine Frau? Ein Mann, eine Frau, Frau, Mann. Das war ein heillos, alle 10 Aussagen waren kreuz und quer. Und da war so ein Psychologe, wo auch Polizist ist, der sagte, wir wissen heute, dass wir uns auf Zeugenaussagen nicht mehr verlassen können. Weil jeder nimmt was anderes wahr. Der eine ist bei seiner Frau in den Gedanken, ja, und denkt, die hat gestern ein rotes Kleid angehabt und das merken wir gar nicht. Und so Unterbewusstsein hat die Farbe rot auf dem Bildschirm. Ah, das Auto war rot. Das war aber schwarz. Und du fragst dich, wie geht denn sowas? Weil, wisst ihr, und da müssen wir ganz arg aufpassen. Vieles, was wir wahrnehmen, ist gar nicht so. Ich habe ja schon erlebt, wo Frauen kamen, neue Frisur, gestylt, kamen rein und sagten, oh wow, heute bist du aber fesch. Dann hatte ich ein Gespräch anschließend. Ja, Pastor, wir zwei müssen mal reden. Ich wollte nur ein Kompliment machen, gar nichts. Ja, deine Aussage heute Morgen schmeckt mir überhaupt nicht. Sag, was ist denn los, was für Aussage, ich wusste gar nicht mehr, was die von mir will. Ja, du hast gesagt, ich sehe heute Morgen fesch aus, soll das etwa heißen, dass ich sonst aussehe wie unmöglich? Ich würde als Liebste sagen, ey, weißt du was, steig mal in die Tasche, kriegst hier 30 Cent, geh zur Parkuhr, erzähl's der, die hat Zeit. Ich habe für so einen Mist keine Nerven mehr, ehrlich. Du willst einfach nur nett sein. Aber die Frage ist, wer hat's Problem? Wer hat die Baustelle in seinem Herzen? Die Frau. Minderwertigkeit, Mangel, vielleicht ist sie geschieden, vielleicht ist sie lonely, whatsoever. Das kann eine Endlos-Story sein. Aber ich bin der Trottel oder der Böse oder du, wenn du ins Fettnäpfchen läufst. Das Fettnäpfchen hast du aber nicht aufgestellt. Richtig? Und so kannst du unendlich viele Geschichten des Weiterspinnen. Aber er trägt alles durch sein Wort. Und er ist absolut zuverlässig. Und das gibt mir so viel Frieden. Viele Christen, die haben so Angst jetzt, was alles auf uns zukommt. Was kommt jetzt alles auf uns zu? Gestern habe ich mich lange mit meinem Nachbar unterhalten, mit dem ich 6 Jahre Krieg hatte. Jetzt ist ja Frieden seit 1,5 Jahren. Und gestern hatten wir das erste lange Gespräch, so auch von Balkon zu Balkon. So, aber immerhin. Er hat mich zum ersten Mal, hat er sich getraut zu fragen, was ich so beruflich mache und so und wie das läuft. Ihr wisst ja, das ist in Deutschland die erste Frage, wenn du wohin kommst. Ja, guten Tag, bin der Herr Meier. Und dann, es dauert nicht lange, kommt sofort, was machen Sie beruflich? Ah, ich bin Chefarzt in der Uniklinik. Oh, wow. Und dann laufen sie dir hinterher. Darf ich dein Freund sein? Und wenn du sagst, ja, ich bin Entsorgungsfachwirt, was ist das denn? Ja, ich fahre so einen orangenen Lastwagen. Da laden wir hinten immer was rein. Ich muss dann mal weg, ne? Tschüss. Der eine kann ein dufter Kerl sein und der Chefarzt ist vielleicht der Größte, der rumläuft. Aber die Menschheit ist so. Aber Jesus ist der, der absolut treu ist. Er hat gesagt, er liebt dich, er hat dich angenommen, du gehörst ihm. Was kann dir passieren? Nichts. Nichts kann dir passieren, weil er seine Hand über dir hält. Amen. Halleluja. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, nachdem er das Opfer gebracht hat, hat welche Zeitform? Vergangenheit. Nicht du bringst täglich wieder Opfer, um Gott gnädig zu stimmen. Christus hat's vollbracht. Amen. Leute, so funktioniert Religion. Christus plus. Das Werk am Kreuz plus. Ja, der Herr hat dir vergeben. Aber Bruder, ich sehe bei dir dies, ich sehe bei dir das. Wenn du jung bist und unweise oder wie auch immer, da sagst du echt jetzt, und wirf jetzt dich hin in ein Loch. Und es gibt so Menschen, die fühlen sich gut, wenn andere unter ihnen sind. Die fühlen sich gut als Vorgesetzter, als Chef, als Supervisor. Und manche Leute sind auch in den Firmen so. Sie machen sich unentbehrlich, weil sie alle Geheimnisse für sich behalten. Und wenn sie im Urlaub sind, bricht fast die Firma zusammen. Ja, und dann kommen sie aus dem Urlaub wieder. Ja, ihr braucht mich, ja. Das sind Idioten. Sorry. Ein guter Chef ist einer, der sagt, ich kann morgen krank werden und die Firma läuft weiter. Weil ich habe den Leuten Eigenverantwortung verteilt. Und das ist auch in der Gemeinde so. Schau dir in der Gemeinde an, was da gepredigt wird. Schau dir die Leute an. Schau dir an, wie die drauf sind. Wenn die krank sind, denken sie als erstes, oh, ich muss einen Pastor anrufen. Oder sagen die, Halleluja, in Jesu Wunden ist mir Heilung geworden. Und ich kämpfe jetzt durch. Und Heilung gehört mir, Schluss. Das ist ein ganz anderes Ding. Und das Gute ist, du wirst nie abhängig von mir. Das ist gut. Amen. Alles andere ist eine Sekte. Jede Sekte funktioniert mit einem Guru. Das ist der wichtigste Bestandteil in einer Sekte, ist ein Guru, der alles weiß und die Erleuchtung hat. Und dann kommt die Pyramide. Oben ist nur Platz für einen, ist ganz klar. Und dann geht's immer weiter runter. Und dann kommt Manipulation, dann wird dir dein Geld weggenommen, dann wirst du überwacht. Kannst du alle angucken. Scientology, Zeugen Jehova, obwohl die gar nicht beim Unfall dabei waren, aber egal. Es dauert manchmal ein bisschen, bis die Jokes kommen, aber ich muss euch ein bisschen auflockern. Ja? Und da siehst du diese Strukturen, wenn du auch so Leute triffst, und ich meine das nicht böse, aber die sind vollkommen unselbstständig. Und die können auch nicht selbstständig werden, weil das nicht gelehrt und auch gar nicht gewollt ist. Ich habe Leute gehabt, die von anderen Gemeinden kamen, die haben gesagt, ja, der Pastor traut uns nicht. Sag ich, warum? Ja, wir müssen erst das Eheseminar machen. Sag ich, wie lange dauert das? 21 Monate. Sag ich, bestimmt umsonst. Nee, das kostet richtig Geld. Da sag ich, ja, macht es, ist gut für euch. Sag, natürlich ironisch. Wer hat das Recht, anderen zu sagen, ob die heiraten dürfen oder nicht? Das ist, Leute, da draußen gibt es Sachen, da wird es dir schlecht. Und ich möchte die nicht sein, wenn die Jesus in die Verantwortung ruft. Amen. Die Bibel sagt, wenn Gott zwei zusammenführt, soll der Mensch sie nicht scheiden. Und nicht anders, okay? Halleluja. Nachdem er das Opfer gebracht hat, Vergangenheit, das von den Sünden reinigt, hat er, lies was hier steht, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Jesus hat den Ehrenplatz eingenommen. Das, was ich euch immer sage, Jesus sitzt auf seinem Thron. Der ist völlig gechillt. Christen schreien, Herr, es gibt Corona. Und Jesus sagt, weiß ich. Herr, greif ein. Und der Herr sagt, ja, habe ich schon. Sie verstehen nichts. Jesus sitzt. Der Hohepriester, der ins Heiligtum ist, ihr wisst es. Er musste stehen. Er war an einer Schnur und ein Klöckchen. Und wenn er Sünde auf sich hatte, fiel er tot um, haben sie ihn wieder rausgezogen. Er musste stehen, er musste tun. Jesus hat sich gesetzt. Was bedeutet es, wenn man sich setzt? Es ist erledigt. Ich habe Feierabend. Warum? Wann habe ich Feierabend? Wenn ich meine Arbeit getan habe. Ist das nicht gut? Jesus hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Und der Vater schaut Jesus an und sagt, oh Jesus, du hast es so gut gemacht. Ich bin so zufrieden mit dem, was du erreicht hast. Warum sind immer noch Christen ständig in der Verdammnis? Ich sag dir's, weil wir im Kommunikationszeitalter sind, weil sie nicht Jesus zuhören, sondern irgendwelchen Stimmen, die nichts zu sagen haben. Außer Quatsch. Amen. Die Bibel sagt, wir haben nicht einen Geist empfangen, in dem wir uns abermals fürchten, sondern einen Geist, in dem wir rufen, was? Aber lieber Vater. Ich habe mit Pastoren zu tun gehabt, die haben zu mir gesagt, wo ich gebetet habe, aber lieber Vater, ich liebe dich. So kann man nicht beten, Thomas. Das ist Blasphemie, du kannst Gott nicht deinen Vater nennen. Dann frage ich mich immer, was haben die für eine Bibel? Was lesen die? Ich weiß nicht, was die lesen, ich will es gar nicht wissen, ich will nur meine Ruhe. Richtig? Aber was kommt ganz tief aus ihnen raus? Nochmal, liebst du mich, hältst du meine Gebote? Drehst du den Vers um? Versuchst du die Gebote zu halten als Zeichen der Liebe? Und wer schafft es? Keiner. Und so leben sie jahrzehntelang. Und das ist, was sie anderen auferlegen. Ich habe schon auf Pastorentreffen. Bruder, wie oft hast du dieses Jahr schon gefastet? Sei noch gar nicht. Hast du heute schon gebetet? Sag ich, nee, ich war im Hotel, wir haben einen Haufen Spaß gehabt, wir haben gelacht beim Frühstück. Gelacht. Ich komme da als vor wie im Raumschiff Enterprise. Endlose Weiden, da kommt da irgend so ein Schnorcheltier aus irgendeinem Sumpf da raus. Hallo, wer bist du? Ich kapiere diese Leute nicht. Die definieren sich nur über ihre Leistung. Ganz oft, wenn ich als Pastor von anderen Gemeinden war, hab's euch alles schon 100-mal erzählt. Als erstes führt dich der Pastor rum und zeigt dir seinen schönen Marmorbau. Gemeinde ist nicht ein Gebäude, es ist ein Leib. Da kannst du dich auf dem Acker treffen. Die ersten Christen waren in den Katakomben neben den stinkenden Leichen. Wow, was für eine Party. Aber die kapieren nicht, um was es geht. Es geht nicht um ein Gebäude. Es geht um den Herrn lieben. Amen. Jesus ist gekommen, um den Vater groß zu machen. Den Vater. Die Juden kannten keinen Vater. Die kannten Auge um Auge, Zahn um Zahn. Warum musste Gott im alten Bund so knallhart sein? Damit die Menschen die Gnade zu schätzen lernen, können sie erst schätzen lernen, wenn sie verstanden haben, wie knallhart das Gesetz ist. Amen. Stell dir vor, du hast jemand umgebracht, mutwillig oder nicht mutwillig, und in dem Land, wo du bist, in Saudi-Arabien, steht da drauf, wenn du einen anderen im Verkehr totfährst, Todesstrafe. So, jetzt sitzt du in der Zelle. Gesetz ist Gesetz, deine Stunde und dein Tag ist schon bestimmt. Du weißt, was auf dich wartet. Und jetzt kommt einer in deine Zelle rein und sagt, weißt was, ich nehme deinen Platz ein. Ich rede mit dem Richter, wenn der das anerkennt, bist du eine Stunde frei. Und du darfst gehen. Verstehst du jetzt erst, dann fängst du an zu verstehen, was dein Leben wert war. Ein anderer hat den Preis bezahlt. Und so ist es für uns. Christus hat den Preis bezahlt. Er ist in deine Zelle rein und da saßt du rechtmäßig drin. Nicht unrechtmäßig, rechtmäßig. Und Christus hat gesagt, ich bezahle den Preis. Warum sind so viele Christen depressiv? Die sind gerade aus der Zelle gekommen. Mir geht's nicht gut, Bruder. Ich verstehe ich nicht. Wenn mich gerade einer aus der Todeszelle rausgelöst hat, erlöst, dann muss doch Freude da sein. Dann muss doch Dankbarkeit da sein. Das ist doch das Evangelium. Hey, sitzt du auch in der Zelle? Ich kenne da einen, der holt alle raus, wenn sie das wollen. Oder? Aber die gehen hin und sagen, Bruder, du hast schon so eine fiese Hackfresse. Dass du eines Tages einen umbringst, hat mich nicht im geringsten gewundert. Du warst als Jugendlicher schon mit deinem Drei-Tage-Bart. Da habe ich mir gedacht, in dem stimmt was nicht. Du brauchst Befreiungsdienst. Wir haben drei Keulen. Eine kleine, eine mittlere und eine große. Komm mal vorbei. Wir gucken mal, was wir da rausklappen können. Das ist Religion. Von einem Extrem ins nächste. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist alles umsonst. Da haben die Schwaben ein Problem, weil die sagen, was nichts kostet, kann nichts sein. Aber es ist völlig umsonst. Amen. Halleluja. Er hat den Ehrenplatz eingenommen zu Rechten Gottes der höchsten Majestät. Nächster Vers. Ist das gut? Gefällt euch das? Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Wessen Stellung? Christus. Okay? Christus, seine Stellung ist einzigartig mit den Engeln. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Ich glaube, hier ist auch der Kern von Satans Rebellion im Himmel. Er sah, der Platz neben dem Vater ist frei. Da ist ein Thron. Und das Schlimmste in der Menschheit ist Eifersucht. Auch bei den Engeln. Du Vater, hast mal einen Moment Zeit. Gott, hast mal Zeit. Ja, was gibt's denn, Luzifer? Ich habe mir nur so, bin gerade so am Vorbeischlendern. So rein zufällig ist mir gerade mal so aufgefallen, der Platz neben dir ist frei. Nee, das geht schon Jahre. Das geht schon eine Weile. Ja, will ich jetzt nicht anmaßen, aber wer soll denn da sitzen? Ist das eventuell für... Vielleicht für mich? Und der Vater sagt einfach nur, nö. Und manche Menschen, die etwas wollen, was ihnen nicht zusteht, und du sagst einfach nur,
nein.
Nö, nein, da werden die wuschig. Da werden die auf einmal ganz komisch. Die wollen nicht mehr dein Freund sein. Und das genau das hat Luzifer, als er noch Luzifer war, im Himmel gemacht. Er ging zu den anderen Engeln. Sag mal, Engel Lydia, machst du hier immer die Technik und so, ne? Hast du schon gesehen da? Da ist frei. Hast du dir noch keine Gedanken darüber gemacht? Lydia sagt, nö. Weil die nicht so ist. Aber weißt du, Lydia, guck mal, wie schön ich bin, wie toll ich bin. Wär schon cool, oder? Aber ein Drittel der Engel haben gesagt, jo, zwei Drittel nö. Und die sind mit ihm gefallen. Und dann, wenn das nicht klappt, was sie vorhaben, dann reicht ihnen der freie Platz nicht mehr. Wo wollen sie dann hin? Wenn du Leute nicht in deinem Kreis duldest mit der super-duper Überehre, was machen sie? Sie holen eine Säge an deinem Stuhl. Sagen, jetzt will ich nicht mehr den Platz nebendran, jetzt möchte ich den Thron. Jetzt nehme ich alles. Schon mal erlebt? Die meisten Kriege dieser Welt haben so angefangen, Eifersucht, Neid, Missgunst, die Bibel ist voll davon. Pass auf, mit wem du dich umgibst. In den letzten 10 Jahren waren hier Dutzende Männer. Die kamen alle hierher und wollten mein Freund sein. Aber die wollten nicht mein Freund sein. Die haben mich gar nicht für voll genommen. Für die war ich kleiner, dicker Trottel. Haben mich nicht für voll genommen. Was die wollten, war übernehmen, was hier ist. Feindliche Übernahme. Ohne Schwitzen, ohne Arbeit. Einfach nur einheimsen. Und dann merkst du, irgendwann ganz schnell, ich werde nie vergessen, da stand einer 3 Sonntage da hinten an der Heizung, so immer so, jeden Sonntag. Ich liebe den Heiligen Geist, weil er sagt mir immer, Attenzione, Achtung, aufpassen. Da brauche ich gar nicht mich unterhalten, ich weiß schon. Und dann kam er nach der Predigt zu mir her und sagt, Thomas, deine Predigt ist so ohne Liebe. Du predigst total ohne Liebe. Und er hätte mir alles sagen können. Du hast einen komischen Dialekt, du bist zu dick, du bist zu klein, du trägst keine Krawatte, würde ich mit allem mit. Ich sage, ja, das, ja, so bin ich halt. Aber wo er gesagt hat, meine Predigten haben keine Liebe, habe ich gedacht, wer spricht denn da? Guck mal, wer da spricht. So ein kleines Männchen, ganz rot mit Hörner. Und habe ich schon gedacht, was da kommt. Manchmal machen wir einen Spaß draus. Sag ich, oh, echt? Meine Predigten sind ohne Liebe? Man muss sich mir mal drüber Gedanken machen, ne? Ja, ja. Und du brauchst einen Mentor. Und dann kam er so näher und legte seinen Judasarm um mich. Und ich habe mir so gedacht, und der bist bestimmt du. Und erzählte so, kennt ihr den Moment, wo so, wie bei Geißen sind wir, wenn du schon schaust, so 21, 22, 23. Und da kann ich echt manchmal richtig so ein A-Punkt sein. Ich habe auch Zeit. Und er wartete wieder. Du brauchst einen Mentor. Hat er dreimal wiederholt. 21, 22. So, ja, ich mache mir mal Gedanken, okay? Und dann, ich wusste genau, was er hören will. Weißt du, das sind so menschliche Spielereien. Das nehme ich mittlerweile mit Humor. Ja, mittlerweile schickt der Teufel die gar nicht mehr, weil das eh nicht mehr funktioniert, aber, ja. Weißt du, es ist interessant, dass in der Bibel alle Leute mit der doppelten Portion von Gott gesegnet wurden, die einen Dienst hatten. Joshua diente wem? Wem diente Joshua? Red mit mir, komm. Mose. Elias. Wem diente der? Elia. Doppelte Portion. Was heißt es? Erst wenn du Treue bewiesen hast, und das sage ich so oft, ich liebe dieses Wort im Deutschen, wenn du dich unterordnest, bist du unter Ordnung. Und das wollen die allerwenigsten. Ich habe auch den Heiligen Geist, Bruder. Ich weiß auch, wie es geht. Die Rote Korach hat es gemacht. Und die hat das Schlimmste erlebt, was man erleben kann. Die Erde ging auf und sie fielen lebendig mit Frau und Kind in die Hölle. Erde zu. Wenn man das geschwind so liest, humanistisch, denkt man, boah, wie sind Gott drauf. Aber wenn man versteht, dass Gott das tun musste, weil sonst sein ganzer Plan nicht mehr verwirklicht werden konnte, dann versteht man, dass Gott es nicht aus Hass gemacht hat oder aus anderen Gründen, sondern weil er wusste, er muss Mose mit dem Volk wohin führen, ins verheißene Land. Amen. Oh, ich liebe Gott. Liebst du auch das Wort? Bist du noch dabei? Vers 4, Vers 5. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Luzifer hat es gehört und dachte, das wäre eigentlich für mich. Kennt ihr Leute mit Eifersucht? Die denken, es gehört ihnen und es gehört ihnen nicht. Ich sag's euch immer und immer wieder. Die Gemeinde ist ein Paradebeispiel. Jemand, der nicht weiß, was Gott mit ihm vorhat, wo sein Platz ist, wird immer bei der falschen Stelle suchen. Wir hatten hier eine Frau. Die kam Woche für Woche zu mir und sagte, Thomas, meine Tochter, die kann so schön singen. Habe ich mich gefreut. Wusste natürlich, was das wieder für ein Spiel ist. Habe gesagt, das ist super, wenn deine Tochter schön singen kann. Dann singt beide kräftig mit sonntags. Jeden Sonntag kam sie. Du, meine Tochter, kann schön singen. Ich wusste, was sie wollte. Was wollte sie? Hier. Dass ihre Tochter hier vorne steht. Hier vorne ist ein Bereich, wo der Heilige Geist wirkt. Wenn du hier nicht unter der Salbung bist und der Heilige Geist nicht mit dir ist, haut dich sowas von raus. Dass das, was du danach erlebst, schlimmer ist als die Stellung, die du nicht kriegst. Aber das ist eine Lektion, die haben einige gelernt in der Bibel. So wie Petrus. Herr, ich werde sterben für dich. Bumm. Kurz danach dreimal verleugnet. Das ist ein Prinzip da drin, Leute. Warum wollte sie, dass ihre Tochter da steht? Ging es ihr um ihre Tochter? Es ging um ihre eigene Ehre. Mein Kind steht da vorne. Seht ihr das alle? Das sind Dinge, die haben in der Gemeinde nichts verloren. Und das sind die Dinge, die die Gemeinden kaputt machen. Meistens ist die Isabel direkt beim Pastor in seinem Büro. Nennt man Gemeindesekretärin. Ganz oft. Die beiden landen dann irgendwann in der Kiste. Das ist der normale Weg. Warum? Lies in Offenbarung, die du mit meinem Prophetenhurerei treibst. Ich werf dich aufs Krankenbett und so weiter. Habe ich nicht die Zeit heute Morgen. Aber alles im Geist sind Prinzipien. Satan versucht immer in der Gemeinde, die gesalbten Dienste als erstes zu verunreinigen und zu verseuchen. Zwei Dinge müssen unter der Salbung sein. Gibt's kein Thema. Ich schweife immer wieder ab, aber irgendjemand braucht's. Hier der Lobpreis muss, da gibt's keinen Kompromiss, unter der Salbung sein. Die Predigt muss ohne Kompromiss unter der Salbung sein. Das habt ihr verdient. Amen. Das habt ihr verdient. Ich vergleiche mich oft mit einem Koch. Ich gehe auf den Biomarkt, ich kaufe die beste Ware, um euch das beste Menü sonntags zu machen. Kostet mich oft einen Mordspreis. Aber ich habe den Anspruch, hier Qualität zu predigen und nicht irgendein Mist. Das kostet einen Preis, Leute. Und es geht nicht um mich. Sondern es geht darum, dass du Hunger hast und Gott dir den Hunger stillen will. Ich predige ganz selten. In 10 Jahren habe ich 3-mal dieselbe Predigt gepredigt. Alle anderen Predigten waren sonntags neu, frisch und aktuell. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe keine Ahnung. Gott macht es. Ich habe mich heute vorbereitet. Weißt du, wie lang? Gar nicht. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, weil ich gemerkt habe, es fließt nichts. Und dann merke ich, dass der Heilige Geist sagt, mach einfach, Thomas, bin schon da. Ich denke dann immer, ja, so eine halbe Stunde kriegen wir schon voll und dann läuft's und läuft's und läuft's. Dann habe ich kurz Hebräer aufgeschlagen, dachte ich, oh, ich schlage oft nur die Bibel auf, spüre, da ist Salbung. Mache ich wieder zu. Weil ich merke, wenn ich das aufschlage, die Salbung springt mich an, die kommt raus, die fließt. Und das ist das, um was es geht. Frisches Brot jeden Sonntag, nicht altes Manna. Ich war mit einem amerikanischen Prediger unterwegs vor vielen Jahren in Frankreich und in der Schweiz. Und eines Morgens, ich habe den Schock bis heute nicht verdaut, macht er einen Ordner auf und macht ene, mene, mini, mani, mu. Ach, das. Und ich so, hä, was ist denn das für ein Ordner? Ja, wollte man gar nicht so zeigen. Da hat er 300 Predigten drin gehabt, die er irgendwann mal gepredigt hat. Und jetzt tingelt er durch Europa, lässt sich gut bezahlen und predigt mini, mani, mini, mu. Ja, und da waren wir dort. Und er so, ene, mene, mini, mu. Und dann hat er das gepredigt. Und die Leute waren noch begeistert. Das fanden die noch am schlimmsten. Kann ich ihn ja nicht beleidigen. Ich war frisch, ich war jung. Ich habe gedacht, ist dein Meister. Musste ein bisschen höflich bleiben. Aber tief in meinem Herzen drin habe ich gewusst, das ist nicht echt. Er holt altes, hartes, steiniges Brot aus seiner Schublade raus und sagt, Leute, das ist, was der Herr mir heute für euch gegeben hat. Und die haben sich gefreut, die Schweizer genauso wie die Franzosen. Ich dachte, die sind auch nicht anders wie wir Deutsche. Die lieben hartes Brot. Wow. Und wenn die Zähnchen rausfallen beim Beißen, naja gut, dann gehobelt wird überall und da fallen Späne. Da warst du halt noch nicht reif dafür. Hättest mehr mit dem Heiligen Geist einweichen müssen. Ich glaube, frisches Brot ist das Leckerste, was es gibt. Wenn man backt und du riechst es schon so, wenn du morgens beim Bäcker, so was Leckeres. Und ich liebe auch das Wort Gottes, wenn es lebendig und frisch ist. Das sitzt ihr hier seit 10 Jahren, jeden Sonntag, 80 Minuten lang. Und ihr werdet nicht müde, ihr kommt jeden Sonntag wieder, staune ich selber. Aber warum kommt ihr denn immer wieder? Warum sagt ihr nicht? Wir hatten hier Leute, die haben gesagt, eine halbe Stunde, Pastor, musst du predigen. Mehr können die Leute nicht aufnehmen. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ich sage, ja, das mag wohl sein. Aber die sollen ja nicht sonntags das ganze Schnitzel kauen und auch nicht das Steak. Die haben noch 6 Tage bis zum nächsten Sonntag. Da müssen sie kauen. Ah, du überforderst deine Leute. Was ich alles schon gehört habe, ist unfassbar. Aber dann triffst du sie 20 Jahre, 5 Jahre später und du bist entsetzt. Sie reden noch denselben Stuss wie früher. Da ist keine Entwicklung, du siehst keine Freude. Halleluja, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ha, ich preise dich. Und dann kurbeln sie wieder runter. War das jetzt genug? Leute, hey, das muss doch lebendig sein. Muss einen Hunger haben nach Jesus. Wow. Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und weißt du, dasselbe gilt für dich. Dasselbe gilt für dich. Er hat angefangen, dein Vater zu sein. Wann ändert sich das? Red mit mir, komm. Wann ändert sich das, dass Gott dein Vater ist? Nie. Das hörst du aber kaum, das liest du kaum. Das wird kaum gepredigt. Weil ein Vater ist was? Liebevoll. Gott ist nicht der Vater, der dich adoptiert hat und gesagt, ja, Frau, jetzt gehen wir ins Kinderheim, gucke mal, suchen wir einen raus, wo einigermaßen passt. Kommen Sie mit, junger Mann, Sie wohnen jetzt bei uns, Sie heißen ab jetzt Müller, gehen Sie in Ihr Kinderzimmer, kein Lärm heute, morgen früh schaue ich nach Ihnen. Was würdest du sagen, was ist das für einer? Das ist doch kein Vater. Das ist vielleicht ein Ernährer oder ein Dach über dem Kopfmacher, aber nicht ein liebender Vater, oder? Aber wenn dich einer sucht im Kinderheim und hat totale Liebe und sagt, gut, wir können keine Kinder kriegen, jetzt adoptieren wir eins. Und er nimmt dich in den Arm und liebt dich und knuddelt dich und so und sagt dir, hey, ab jetzt bist du Müller, du gehörst zu uns, alles hier darfst du benutzen, der Kühlschrank, frag nicht, geh einfach. Ist am Anfang komisch, aber dann gewöhnt sich das Kind dran. Und irgendwann passiert bei dem Kind was. Es verliert die Scheu. Und wenn es angefangen hat zu begreifen, ich bin geliebt, macht das Kind was. Wie nennt es den Herrn Müller ab dann? Papa. Und das ist das größte Geschenk für den Herrn Müller und Frau Müller, wenn der Kleine oder die Kleine anfängt, Papa zu sagen. Versteht ihr, wie es dem Vater geht? O heiliger Vater, der du bist im Himmel, wir beten heute zu dir. Erbarme dich, Vater, erbarme dich. Wenn der Vater auf Distanz ist, wenn du eine Brieffreundschaft hast, ist logisch, dass es nicht durchbricht in deinem Leben. Aber wenn du angefangen hast zu verstehen, der Vater liebt mich, ja, wie er den Sohn liebt, ich bin angenommen, geliebt, gewollt, dann verändert sich was in dir. Es ist egal, wo du herkommst. Es ist egal, wie du aussiehst. Das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott sowieso erwählt. Die anderen auch, wenn sie wollen. Aber wenn du dich minderwertig fühlst und gering, darfst du rauskommen und sagen, hey, das brauche ich alles nicht mehr. Ich bin geliebt, angenommen, mir geht es wohl. Amen. Halleluja. Mal gucken, vielleicht noch ein, zwei Verse, dann denke ich, passt's für heute. Wo bin ich denn? Was haben wir gesagt? 6, gell? 7. Nee, 6. 6 haben wir noch, gell? Genau. Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und dort, wo die Rede davon ist, dass Gott ihn, den Erstgeborenen in unsere Welt eingeführt hat, heißt es, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Da hatte Satan gar keinen Bock drauf, ja, weil der war ja auf seinem Thron. Die Engel werden als Diener bezeichnet, als Diener. Es heißt in der Schrift, Gott macht seine Engel zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, oh Gott, hat für immer Bestand. Wie lange ist Gottes Thron? Ewig. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Ist das nicht der Hammer? Gottes Herrschaft über dein Leben ist Gerechtigkeit. Du bist gerecht gesprochen vom Vater durch das Blut des Lammes. Du musst nicht erst gerecht werden. Das ist Religion. Da gehen die meisten Christen irgendwelchen Rednern auf den Leim, wenn sie gerecht werden wollen. Du bist schon gerecht. Gerechter als du jetzt bist, wirst du nicht mehr werden. Weil der Vater dich gerecht gesprochen hat. Du liebst das Recht, alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, oh Gott, hat dein Gott, und das ist die Stelle, wo die Juden fast am Rad drehen. Oder ich sag mal die Religiösen. Sie verstehen nicht, darum hat dein Gott dich, oh Gott. Ey, es gibt doch nur einen Gott. Wir kennen drei. Oder die Dreieinigkeit, richtig? Und hier spricht es von Jesus, der auch Gott ist, aber der Sohn und der Vater. Die beiden sind eins. Das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie er es bei keinem deiner Freunde getan hat. Gilt auch für dich. Das Freudenöl darf in deinem Leben sein. Wenn Betrügungen und Angriffe sind, dann darf das mal eine Zeit lang sein. Aber das darf nicht der Kern oder das Hauptding in deinem Leben sein, dass da Betrügung und Traurigkeit ist. Und ich weiß, von was ich rede. Ich habe es lange gehabt. Aber ich wurde frei durch das Wort. Amen. Das Wort macht frei. Und das ist der Punkt. Wisst ihr, was ich mich frage? Warum so viele Deutsche, auch mein Nachbar gestern, der redet nur vom Auswandern. Mir kommt es auch ab und zu in Sinn. Hier im Emmertsgrund leben 90 Nationen, Minimum. 90 Nationen, müsst 90 Länder, 90 Nationen. Warum wollen die alle nach Deutschland? Hast du dich mal gefragt? Weil es hier so furchtbar schlecht ist. Wir Deutsche wollen auswandern, weil wir hier manipuliert werden und die Regierung und alles, weil wir nur denken, Deutsche sind das Volk der Denker, nicht der Genießer, das sind die Franzosen. Die Franzosen nehmen ein Glas Rotwein und die Welt ist wieder rund. Kein Problem. Oh. Die Deutschen, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht und das muss sich ändern. Die Frage ist nur wie. Die wählen immer dieselben Parteien und dann hoffen sie, dass sich was verändert. Einstein hat es Wahnsinn genannt, wenn man jeden Tag dasselbe macht, in der Hoffnung, es ändert sich was. Wisst ihr, was ich bin zum Schluss gekommen. Wir haben uns so dran gewöhnt, ein Dach über dem Kopf zu haben, Essen zu haben und eine Wohnung und Kleider. Wir Deutschen haben uns alles so dran. Hat einer von euch heute Morgen Hunger? Ist er obdachlos? Geht's ihm irgendwie schlecht? Seht ihr? Und das haben wir nicht auf dem Bildschirm. Wir haben uns so dran gewöhnt, dass das normal ist. Deswegen wollen wir das alles aufgeben und ins Ausland. Die Leute im Ausland, die haben nichts zu essen, meistens. Die haben kein Dach über dem Kopf oft. Die wissen nicht, wie der morgige Tag weitergeht. Und die wollen alle nach Deutschland. Mach mal eine Annonce. Tausche meinen schönen deutschen Platz mit Hartz V und Hartz VI und Hartz 18 oder mit meinem Reichtum gegen ein Dorf in Afrika. Ich werde jetzt Jäger und Sammler. Da wirst du aber staunen, wie viel sich da melden. Versteht ihr? Weil wir blind geworden sind für das Gute, was wir haben. Manchmal muss man sich disziplinieren und sagen, Heiliger Geist, zeig mir wieder, was ich alles habe. Dann hört das Motzen auf. Dein Tag wird anders, weil du nicht morgens aufstehst und sagst, alles ist x-mäßig. Du sagst, es wird ein guter Tag heute, den hat der Herr gemacht. Amen. Du fährst in die Arbeit, triffst deinen netten Chef und deine netten Kollegen und sagst, heute auf dem Weg dahin segne ich meinen Kollegen, ich segne meinen Arbeitgeber und dein Tag ist anders, anstatt nur zu schimpfen und sich aufzuregen. Ich habe auch noch dieselbe Baustelle. Denk nur nicht, alles, was ich predige, habe ich alles hier schon. Ich bin nur der Lautsprecher. Die Musik ist nicht von mir. Aber ich weiß, wir müssen durch diese Prozesse durch. Leute, wir leben in einem der besten Länder der Welt. Ohne Flachs jetzt. Manchmal muss man über den Tellerrand schauen, um sich wieder bewusst zu machen, wie gut es uns geht. Amen. Und dann kommt auch wieder eine gewisse Zufriedenheit zurück und eine Dankbarkeit. Und nicht mehr nur ein Motzen und sich über alles aufregen. Amen. Gott hat ein Freudenöl, ein Salböl ausgegossen über Jesus, nachdem er gelitten hat, nachdem er gehorsam war, nachdem er alles erfüllt hat, was der Vater von ihm verlangt hat. Wenn wir tun, was der Vater von uns verlangt, gießt er dasselbe Freudenöl aus in unser Leben. Bei uns sieht es anders aus. Manchmal müssen wir vergeben. Manchmal müssen wir uns entschuldigen, obwohl wir uns eigentlich als Opfer fühlen, nicht als Täter. Und Gott sagt, geh hin, entschuldig dich. Weil es was in uns macht, nicht im anderen. Manchmal müssen wir loslassen. Manchmal müssen wir einfach, wenn wir denken, ja, wie hat er das jetzt wieder gemeint, nicht weiterdenken und sagen, das ist völlig egal, wer es gemeint hat, der meint es nicht böse. Und wenn, vergebe ich ihm trotzdem. Amen. Und dein Tag wird viel ruhiger, viel entspannter. Und manchen von euch, echt, hört auf, euch den ganzen Endzeitquatsch reinzuziehen. Ehrlich jetzt, ohne Flachs. Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und egal, was da irgendwo kommt, wenn der Bill Gates irgendwas veranstaltet, lass ihn doch. Er ist nicht Jesus. Er ist nicht Gott. Wir haben vorhin gelesen, durch sein Wort hält er das ganze Universum zusammen. Gehört da Bill Gates dazu? Gehört da die anderen alle dazu? Gott ist für dich. Und er meint es gut. Halleluja. Mach dir bewusst, wie wichtig Worte sind. Rede das Richtige über dich, über deine Kinder, über deinen Ehepartner, über deinen Arbeitsplatz, über deine Stadt. Rede das Richtige über deine Zukunft. Rede das Gute. Mach dir bewusst, deine Worte haben Kraft, die haben Macht. Ich lasse mich auch korrigieren. Ich habe die Woche auch mich tierisch aufgeregt über jemand und habe ich jemand erzählt, der sagte, hey, drehst doch mal rum und fang an zu segnen. Ich bin dann so, ich mach gleich, gehe gleich auf die Knie und ruf Halleluja. Bei mir sieht es dann immer so aus. Ich bock dann erst geschwind, aber ich merke, nee, ja, doch. Amen. Und dann, wenn ich's mache, dann merke ich, wow, boah, wie der ganze Ballast weggeht und ist alles halb so schlimm. Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort. Und ich bete, dass es heute Morgen wirklich Herzen verändert für immer. Ich bete, dass wir komplett frei werden, dass wir durchbrechen mit dem, was du für uns hast, dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt, dass wir Freude sind, dass wir Freudenbotschafter sind und nicht Religionsbotschafter, dass wir ein Licht ausstrahlen, dass wir Liebe ausstrahlen. Vater, dass das die Menschen da draußen erkennen, dass wir anders sind, nicht, dass wir religiös sind, sondern dass wir dich kennen. Du bist die Wahrheit, du hast die Antwort auf alle Fragen, du liebst jeden Menschen. Du hast den Preis bezahlt, Jesus, dass der Weg zum Thron frei ist. Herr, du redest, wir haben es am Anfang gelesen, du bist ein redender Gott und du redest und du hast für jeden ein Wort der Ermutigung, für jeden ein Wort auch der Ermahnung, aber du bist für uns. Vater, ich bete, dass jede Kruste der Religion komplett voll abfällt in dieser Gemeinde, dass wir da durchstarten, hineinkommen in unsere Berufung, in unsere Bestimmung, in das, was du für uns hast, nicht Menschen. Vater, und dass wir nicht mehr auf die Falle der Eifersucht reinfallen und viele Dinge mehr, sondern dass wir sagen, Christus ist für mich genug. Und dass wir dich in deinem Licht und in deiner Liebe mehr und mehr erkennen. Und dass wir wissen, wie du bist und wie du uns den Vater zeigst, wie er wirklich ist. Nicht vom Hören sagen, sondern vom Kennen. Halleluja. Amen. Yes.